sind Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Und das waren für dich zwei ganz dumme Scheuklappen. Und deswegen hast du es nicht wahrgenommen, aber du hättest es wissen können. Weil ich seit Erschaffung der Welt deutlich gemacht habe, es gibt mich. Es gibt einen großartigen, mächtigen Gott hinter dieser Welt. Nur wir versuchen, den so oft auszuradieren. Wir versuchen, den so oft wegzudiskutieren. Aus der Geschichte und aus unserem eigenen Leben. Aber dieser Satz ist so krass, ne? Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Weil im tiefsten Innern, wenn der Mensch ehrlich wäre zu sich selbst, müsste er sich eingestehen, ja, es gibt Gott. Aber weil der Mensch ja selber gerne Gott sein will, kann er das nicht akzeptieren, dass es da noch einen anderen gibt. Das fällt vor allem uns Männern vielleicht besonders schwer. Vielleicht gibt es dann deswegen manchmal in Gemeinden, hat man so den Eindruck, eher mehr Frauen als Männer. Weil Männer damit ein größeres Problem haben vielleicht, anzuerkennen, es gibt da noch einen anderen, der einen Anspruch erhebt auf den Thron. So. Und ja, den gibt es. Und der versteckt sich nicht hinter irgendeiner Wolke, sondern der ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar. Seit der Erschaffung der Welt ist erkennbar, dass es einen Gott gibt, eine ewige Macht, ein göttliches Wesen. Da ist noch kein Name genannt. Ewige Macht, göttliches Wesen, das kann noch so ungefähr alles sein. Das führt jetzt noch nicht unbedingt gleich zu Jahwe hin. Aber immerhin schon mal zu dem Erkennen, ja, es gibt eine Transzendenz, würden wir heute vielleicht sagen. Es gibt eine höhere Macht, es gibt ein unsichtbares, großes, was hinter der Erschaffung, der Entstehung der Welt steht. Und nein, es ist nicht der Urknall. Und nein, es ist nicht die Evolution oder sonst irgendwas, sondern es ist ein Gott, der ein Ziel hat, der eine Absicht hat mit dir und mit mir, mit der ganzen Weltgeschichte. Und wir haben keine Entschuldigung, wenn wir eines Tages vor seinem Thron stehen, zu sagen, oh hoppla, jetzt bin ich aber überrascht. Wir können uns dann nicht rausreden und sagen, ja Mensch Gott, hättest du mir doch mal was sagen können, dass es dich gibt. Ich hätte ja sofort an dich geglaubt. Obacht. So, es gab schon zu Jesu-Zeiten Menschen, die ihn direkt vor Augen hatten und gesagt haben, wenn er das und das tut, dann glauben wir. Dabei haben sie ja schon ganz viel gesehen von dem, was er schon alles getan hat und haben trotzdem nicht geglaubt. Wie viel Wunder muss denn Gott tun, um sich als Gott zu erweisen? Wie oft muss er denn beweisen, dass er wirklich diese ewige Macht, das göttliche Wesen hinter all dem ist, was wir sehen und entdecken können in dieser Welt? Obwohl sie von Gott wussten, Vers 21, wollten sie ihn nicht als Gott verehren, das ist nämlich eigentlich der Punkt, ne? Wir wissen von Gott, aber ihn als Gott zu verehren und ihm zu danken, da muss man manchmal über seinen eigenen Schatten springen. Und das ist irgendwie nicht so leicht. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Und das finde ich einen spannenden Ausdruck so. Ne? Für mich ist das so dieses Bild von einem Teufelskreislauf, in dem ich reinhüpfe quasi und der mich immer tiefer runterzieht. Der Verstand verfinstert sich, also er wird immer dunkler. Das ist so ein fortschreitendes Ding. Das fängt an mit Gesundheit, mit kleinen Entscheidungen, die ich treffe, die vielleicht was mit Gottlosigkeit und Ungehorsam zu tun haben oder Ungerechtigkeit. Und dann gewinne ich die vielleicht lieb oder sehe da Vorteile drin. Und dann tue ich immer mehr davon und immer größere. Und mit der Zeit verfinstert sich mein Verstand und ich werde je länger, je mehr verwirrt. Ich wirke nicht verwirrt, ich wirke vielleicht ganz klar und fokussiert und ich habe eine gute Meinung und vielleicht eine tolle Idee und sonst was alles. Aber gemessen am Wort Gottes, das ist Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit. Und das ist gefährlich. Sie behaupteten, weise zu sein. Ich finde es spannend übrigens, dass das hier alles in Vergangenheit steht, so als sei es schon abgeschlossen, weil ganz ehrlich, genau das Gleiche ist ja heute immer noch. Also wenn der Paulus heute so einen Brief schreiben würde, an die Christenheit. Muss jetzt nicht Rom sein, kann ja weltweit sein oder so. Ich glaube, er könnte es genauso auch im Präsens schreiben, in der Gegenwart so. Ne? Sie behaupten, weise zu sein und dabei werden sie zu Narren. Sie behaupten, weise zu sein, als würden wir alles ohne Gott erklären können, aber das können wir in Wahrheit nicht. Das ist dumm, narrig. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, gut, dass wir das eben schon getan haben, beten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellen oder Vögel, Tiere und Schlangen. Was sind so Götzenbilder in deinem Leben, die du vielleicht schon angebetet hast? Was sind so Götzenbilder, die du verehrst in deinem Leben, die Gott den Platz auf seinem Thron streitig machen wollen, weil wir uns so sehr darauf ausrichten? Statt den herrlichen, ewigen Gott beten sie Götzenbilder an, vergängliche Menschen. Da sind manchmal vergängliche Menschen ganz oben, die auch nicht unbedingt ein gottgefälliges Leben führen. So. Aber manchmal auch. Manchmal beten wir die auch an. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir die nicht so auf einen Thron neben Jesus setzen und am Ende vielleicht noch ein bisschen höher als Jesus selbst. Da müssen wir wirklich Acht haben. Deshalb, weil die Menschen sich dafür entschieden haben, so zu leben, nämlich Götzen höher zu achten als Gott selbst, deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen. Gott hat sie nicht da reingetrieben. Das ist keine Strafe Gottes, dass die Menschen so sind, sondern er hat sie einfach nur gelassen, wie sie sind. Er hat sie nicht weiter verändert. Er hat ihnen nicht geholfen, in der Heiligung zu wachsen, sich mehr und mehr so zu verändern, wie Gott es sich vorstellt, sondern er hat sie einfach nur sich selbst überlassen. Und was dann passiert, das ist nicht schön. Sodass sie untereinander ihre eigenen Körper schändeten. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, sie tauschten Jesus, sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt dem Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Und das ist gefährlich, wenn ich etwas, was Gott geschaffen hat, höher achte als Gott selbst. Das ist gefährlich. Wenn ein Maler ein Bild malt, dann erkennt man vielleicht, wenn man sich in der Kunst auskennt und so weiter, lalala, dann erkennt man, oh, das ist aber ein Monet oder das ist ein, keine Ahnung was, Da Vinci, das ist ein lalala. Das erkennt man, wenn man die Handschrift kennt. Und so ähnlich ist es bei Gott auch. Man erkennt die Handschrift des Künstlers, wenn ich den Künstler kenne. Und dann weiß ich auch um den Wert des Bildes, das er gemalt hat. Aber wenn ich dann irgendwann das Bild mehr anbete, mehr verherrliche als den Künstler, dann wird irgendwas schief. Vor allem, wenn ich dann nicht sehe, was der Künstler noch alles so gemacht hat, sondern mich nur auf das eine fokussiere, dann wird irgendwas schief. Und das ist nicht gut. Deshalb überließ Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften. Das war das zweite deshalb, ne? Das erste war schon hier in Vers 24. Deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden. Und jetzt wieder, deshalb überließ Gott, also deshalb nochmal, weil die Menschen sich dafür entschieden haben. Lieber ohne Gott, bisschen lieber gegen Gott zu leben. Deshalb überließ Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften. Die Frauen wandten sich vom natürlichen Geschlechtsverkehr ab und suchten die sexuelle Beziehung untereinander. Oh, darf man das im Gottesdienst überhaupt sagen, solche Wörter? Wort des lebendigen Gottes. Wisst ihr, warum ich das vorhin gesagt habe? Es geht heute nicht um meine Meinung. Es sollte nie um meine Meinung gehen. Vor allem nicht im Kontext von Predigt und Gottesdienst. Sondern es sollte um Gottes Meinung gehen. Nicht um meine Worte, sondern um seine Worte. Und das ist heute ein Text, der fällt mir auf der einen Seite unglaublich leicht zu predigen, weil er doch so klar ist. meiner Meinung nach, wissend, es gibt einen ganzen Haufen Menschen heute, auch in sehr frommen Kreisen, die lesen das mit einer völlig anderen Brille und verstehen den Text so völlig anders, die Verse, die jetzt kommen. Und ich frage mich, wie? Weil eigentlich, also, wenn man jetzt noch das Griechische dazu nehmen würde und würde gucken, was steht da wirklich, dann merkt man, da steht ja wirklich das, was im Deutschen auch steht. Und dann bleibt mir nicht besonders viel Spielraum, um das irgendwie anders zu deuten. Gott überlässt Frauen ihren schändlichen Leidenschaften und sie verlassen den natürlichen Geschlechtsverkehr. Natürlich ist ein spannendes Wort. Natürlich, ich habe letzte Woche, hatte der Pedro als Hausaufgabe, er soll Synonyme suchen und erklären, was ein Synonym ist zu verschiedenen Worten. Und ein Synonym zu natürlich, finde ich, wäre vielleicht normal. So. Und in normal steckt das Wort Norm ja schon drin. Also der von Gott genormte oder normale Geschlechtsverkehr ist nicht der von Frau und Frau. Und auch nicht der von Mann und Mann, sondern der von Gott natürliche, genormte sozusagen, normale, heißt Mann und Frau. So lese ich jedenfalls diesen Text hier, in aller Bescheidenheit vielleicht. Und auch die Männer hatten keine sexuelle Beziehung mehr zu Frauen. Die Männer übrigens. Jetzt gibt es ja heute Leute, die sagen, ja, der Paulus, der hat an die Römer geschrieben und in Rom war das so, da hatte man seine Lustknaben, aber das waren ja keine Männer, das waren ja Knaben und deswegen ist das eine andere Situation und überhaupt, und das muss man ganz anders diskutieren und erklären. Und nee, da steht Männer und da steht Geschlechtsverkehr miteinander und Gott findet das nicht toll. Kann man nichts anderes jetzt erstmal so sagen. Die Männer hatten keine sexuelle Beziehung mehr zu Frauen, wie es der natürlichen Ordnung entspricht. Stattdessen entbrannte in ihnen die sexuelle Lust zueinander. Männer trieben Schändliches mit anderen Männern und erlitten an sich selbst die Strafe, die sie verdienen. Das ist ein gefährlicher Text heute. Ja, so, weil die Gesellschaft, in der wir leben, oder zumindest die uns an vielen Stellen so dargestellt wird, tickt da vielleicht anders. Wobei ich das noch nicht mal glaube. Ich glaube, dass die Gesellschaft in ganz großen Teilen immer noch sehr konservativ denkt. Nur die andere Seite ist unglaublich laut und fordernd und grell und schmückt sich mit ziemlich klaren Farben und macht auf sich so arg aufmerksam. Aber das Wort Gottes ist an dieser Stelle so eindeutig. Und dann geht es aber ja auch weiter, und das finde ich spannend, Vers 28, da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie nie tun sollten. Ihr Leben ist voller Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Nordsprung und so weiter. Und dann kommt so eine ganz lange Liste von Sünden. Und jetzt ist ganz wichtig, wie wir diesen Text verstehen. Alle diese ganze lange Liste jetzt, die hängen wir jetzt bitte nicht an alle Menschen, die irgendwie homosexuell leben. Weil das wäre verkehrt. Zu sagen, es gibt die heterosexuellen Menschen, die sind noch einigermaßen okay. Und dann gibt es die Homosexuellen und die machen Neid, Mord, Streit, bla bla, diese ganzen Sachen, die jetzt kommen. Das steht da so nicht. So, es geht um die Menschen, die nicht in der Gerechtigkeit Gottes leben wollen. Und das sind Menschen wie du und ich. So, unabhängig von der sexuellen Orientierung. Die sexuelle Orientierung ist vorangestellt in diesem Text. Und die ist da sehr klar und Gott sagt, Frau und Frau passt nicht, Mann und Mann passt auch nicht. Die natürliche Ordnung in Gottes Augen ist eine andere. Aber alles, was jetzt kommt, da holt der Paulus quasi nochmal aus und sagt, aber jetzt mal aufgepasst, es geht nicht nur um diese eine Sünde. Und das ist auch eine Gefahr heute vielleicht in manchen Kirchen und Gemeinden, dass es nur noch um die eine Sünde geht und die disqualifiziert von allem Möglichen. Und die anderen, naja gut, da ist ja Jesus für am Kreuz gestorben. Nee, stopp, Jesus ist für alle Sünde am Kreuz gestorben. Für alle Sünden. Nicht nur für ausgewählte